ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
So, schön, dass ihr alle hier sind. Ich freue mich wirklich sehr. Hier bei uns auf der MDR Kulturbühne in unserem kleinen Bus. Ich finde, das Allerbeste, was so ein Roman schaffen kann, ist ja, dass er einen sofort reinzieht. Dass man irgendwie direkt drin ist und Lust hat, dran zu bleiben. Und ich finde, Im Orkan von Ulrike Almuth-Sandig, der schafft das auf alle Fälle. Ich finde, du hast eine so schöne und wirklich ganz eigene Sprache. Die ist in meinen Augen poetisch, die ist kraftvoll, die ist zart, aber die ist auch auf der anderen Seite dann an genau den richtigen Stellen wieder total klar. Und gleichzeitig bist du aber immer so nah dran an den Menschen, an den Brüchen, an dem, was politisch und auch gesellschaftlich in unser Leben reinwirkt. Dein Roman Im Orkan, der spielt in Wolnopol, das ist eine fiktive Ukraine. Küstenstadt.
Genau.
Und über Nacht, da entstehen auf einmal so komische Dünen. Ne? Sand, der reingeweht wird, Sandstürme, die über die Straßen jagen, Sand, den Russland als Waffe gegen die Bewohner einsetzt und der dann überall eindringt. Aber eigentlich geht es ja um Maxim, um seine Mutter Nadja und den Großvater Ronan. Und noch eigentlicher geht es um die Frage, was aus Menschen, aus Beziehungen, was aus Gesellschaft wird, wenn Gewalt nicht nur von außen kommt, sondern sich wirklich so in alles reinschiebt. Ich freue mich total, dass du da bist, Ulrike.
Ich freue mich auch, hier zu sein. Hallo.
Dein Roman, der beginnt sofort mit so einem Satz, der, wie ich finde, total sitzt. Ja, der heißt, die Hunde verschwanden zuerst. Und man merkt sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Warum war das für dich der genau richtige erste Satz?
Das ist tatsächlich auch der erste Satz gewesen, den ich wirklich geschrieben habe. Also ich habe natürlich rumprobiert und alles Mögliche, aber als klar war, jetzt setze ich mich hin und schreibe diesen Roman, ist das der erste Satz, den ich geschrieben habe. Und das ist das eine. Das ist seltsam, weil man normalerweise, wenn man einen Roman schreibt, fängt man irgendwie mittendrin an und dann fängt man viel später, schreibt man den Anfang, wenn man eigentlich alles schon so durchstrukturiert hat, damit es alles auch Hand und Fuß ergibt. Aber der ist wirklich ganz am Anfang da gewesen, der Satz. Und das hat was damit zu tun, dass in diesem Buch nach und nach immer mehr Sicherheiten verschwinden, immer mehr Dinge, die uns lieb und teuer sind, die wir aber für selbstverständlich halten. Dinge, die uns begleiten, mit denen wir leben. Und irgendwann verschwinden Sicherheitsgarantien, ganze Halbinseln verschwinden. Es wird immer mehr und am Schluss verschwindet eine ganze Stadt und am Anfang verschwinden eben diese Hunde. Und natürlich gibt es überhaupt keinen Aufschrei. Die Leute, die Hunde kennen und lieben, wir sind beide Hundehalterinnen, können das deswegen gut nachvollziehen, für die ist das ganz schlimm. Aber was kümmert es die Gesellschaft, wenn so ein paar Hunde an einem Stadtstrand verschwinden? Und da gibt es gar keinen Aufschrei am Anfang.
Ich glaube, das ist jetzt auch gut, dass wir mal ganz kurz ein bisschen hören, wie es denn weitergeht und so ein Gefühl dafür kriegen.
Also das allererste Kapitel heißt, atmen Sie bitte durch, vielen Dank. Die Hunde verschwanden zuerst. Gerade spazierten die Leute noch mit ihnen über die Strandpromenade. In der Jackentasche die zusammengerollte Leine, in den Ohren das Reiben der Windjacke, die Brandung und hinter ihnen, am Rande der Wahrnehmung, das Ausbleiben des leisen Pfotengeräuschs auf den Bodenplatten. Die Leute blieben stehen. Sie wandten sich in alle Richtungen und pfiffen nach ihrem Tier. Sie schauten im Gebüsch hinter den Abfallkörben nach. Sie liefen ein Stück zurück und riefen den Namen des Hundes. Billy, Lucky, Laika. Sie schluckten den Anflug von Panik herunter und fragten Passanten. Aber die schüttelten nur ihre Haare im Wind und versprachen, die Augen offen zu halten. Unter den fliehenden Wolken war alles wie in Bewegung geraten. Selbst die Dünen schienen jedes Mal an einer anderen Stelle zu stehen. Hatte man nicht gerade erst hier nachgeschaut? Schließlich riefen die Leute zögernd einen Chatbot auf. Nennen Sie bitte die Chipnummer Ihres Hundes, wurden sie von einer freundlichen Stimme aufgefordert. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Beruhigen Sie sich bitte, trinken Sie jetzt ein Glas Wasser. Ihre Krankenkasse empfiehlt, etwa 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag zu trinken. Das entspricht ca. 8 bis 12 Gläsern. Sollten Sie aufgrund von erhöhter emotionaler oder körperlicher Aktivität verstärkt Flüssigkeit absondern, wird eine zusätzliche Elektrolytzufuhr nötig. Bestätigen Sie bitte. Vielen Dank. Gerne helfen wir Ihnen bei einem anderen Anliegen weiter. Aber weder sahen die Leute ihre Hunde mit übermütig nach vorn geworfenen Pfoten über den Strand abseits des Weges tollen, im wilden Zickzack auf der Jagd nach dem Glück, über meterhohe Wanderdünen und fliegende Plastiktüten hinwegtobend, oder in angeschwemmten Algenhaufen, sich lustvoll in einem verwesenden Schweinswal wälzend, taub für alle Rufe. Noch entdeckten sie sie weiter hinten, kläffend der Brandung entgegenspringend, die an den bemoosten Felsbrocken leckte. Die Leute sehnten sich danach, ihre Hunde im Wimmelbild der Küste zu entdecken. Sie würden ein wenig mit ihnen schimpfen und sie an die Leine nehmen, um weiter mit ihnen die Brandung entlang zu schlendern. Die Hunde zufrieden und müde hinter ihnen hertrottend, nur hier und da nach einer fallengelassenen Pommes oder einer Qualle schnappend. Doch die Hunde waren buchstäblich wie vom Erdboden verschluckt. Dankeschön erstmal.
Ich habe gerade schon wieder gedacht, du liest einfach so schön. Wirklich, ich finde das toll. deine Stadt, die heißt Volnopol, das habe ich vorhin ja schon gesagt, und das heißt sowas wie freie Stadt, richtig?
Die freie Stadt Volnopol, ja.
Und gleichzeitig zieht sich aber auch durch deinen Roman so die Frage, wie frei Menschen eigentlich wirklich sind. Politisch, körperlich, innerlich. Was ist das also für dich für eine Stadt und was kann diese Stadt erzählen, was vielleicht eine andere Stadt nicht kann?
Ich glaube, was diese Stadt erzählen kann, ist der Wille zur Freiheit. Und das ist diese Stadt ist eine ukrainische Küstenstadt, eine fiktive Stadt, die gibt es so nicht. Aber was ich in meinen Reisen in die Ukraine oft gesehen habe, ist dieser unbedingte Wille zur Freiheit, der nicht so leicht, der auch manchmal größer ist als alles andere, größer als der Wille zum Leben eigentlich. So. Und das ist eine Stadt, die eigentlich gar nicht frei ist, weil sie seit langem einer Übermacht Russlands ausgesetzt ist. So, also es ist eine Stadt, in der von Totalitarismus geprägte Biografien stattfinden. Es ist eine Stadt mit vielen Menschen, die in ihren Familiengeschichten einen harten, russifizierten Einschlag erleben. Die Menschen aber für die Freiheit so das größte Gut ist, vielleicht, was sie so haben.
Freiheit ist ja für dich da in dem Buch, habe ich zumindest das Gefühl, auch nichts, was du so in so einem Pathos erzählst, sondern eher was Fragiles, als irgendwas, was schnell kippen kann, Gewalt, Kontrolle, Angst, Einsamkeit. Was interessiert dich in diesem so zerbrechlichen Moment, in dem Freiheit kippt?
Was mich immer wieder fasziniert und auch erschreckt und beschäftigt, ist die Gleichzeitigkeit der Dinge. Dass du halt, dass du ein ganz normaler Mensch sein kannst mit ganz normalen Vorstellungen von deiner Zukunft und diese Zukunft plötzlich nicht mehr planbar ist. Dass du gar nicht sagen kannst, was mache ich nächsten Sommer, weil du gar nicht weißt, ob du in diesem nächsten Sommer noch in deiner Stadt sein wirst oder ob es dich überhaupt noch gibt. Und das merke ich oft im Umgang mit ukrainischen KollegInnen, wenn wir so über Literaturfestivals reden, die dann irgendwie im Herbst stattfinden und die sagen dann immer, ja, vielleicht sehen wir uns, lass mal gucken. So, also dieses, dass nichts mehr planbar ist und auch so diese Gleichzeitigkeit von Alltag, den Dingen, von Sachen, von Normalität, also man verliebt sich, man baut Mist, man nutzt seine demokratischen Freiheiten, man streitet sich mit seiner Krankenkasse, lauter so Selbstverständlichkeiten und gleichzeitig so ein dauernder Ausnahmezustand, der schon fast Gewöhnung ist, aber dennoch immer ein Ausnahmezustand bleibt, das finde ich total verrückt und irre. Und merke aber auch, dass wir auch natürlich hier in Deutschland auch immer mehr in so einen dauerhaften Ausnahmezustand kommen, in so eine dauerhafte Sorge um die Beschneidung unserer demokratischen Freiheiten. Das ist auch eine ganz also in dem Sinne auch so dieses, dass da dauernd etwas an den Dingen, in die wir so reingeboren wurden, als etwas, das für uns erkämpft worden ist. Freiheiten, die für uns erkämpft worden sind, dass wir sie so genießen können, dass da ständig dran genagt wird und wir plötzlich merken, es ist nichts davon ist selbstverständlich. Das finde ich total, das finde ich eine Sache, die sehr für mich diese Zeit im Moment auch hier in Deutschland prägt. So.
Ich finde auch total interessant, eigentlich sagt man ja immer, das ist ja sowas als Strebenswertes, ne? Im Moment zu sein, nur ans Hier und Jetzt zu denken, nicht an die Zukunft. Aber wenn es eben nicht frei ist und aus einem selbst raus und auch vielleicht angstbehaftet, dann kippt das ganz, ganz schnell. Mhm. Und gleichzeitig ist in deinem Buch ja aber auch nicht nur dieses Loslösen im Moment sein und frei sein ein Thema, sondern ja auch irgendwie, dass die Geschichte an einem trotzdem klebt. Ne? Also du hast deine drei Protagonisten, Boda, Nadia, Maxim, und da erzählst du ja auch eine Familiengeschichte über mehrere Generationen und man spürt eben die ganze Zeit, dass die Vergangenheit nicht losgelassen wird, sondern immer Teil ist und man kann es die auch nicht abschütteln oder so. Es ist in ihrer Härte, in Misstrauen, in dem, wie sie lieben, wie sie Kontrolle ausüben, wie sie weitermachen. Was hat dich daran interessiert, zu zeigen, wie Geschichte in Familien weiterlebt?
Ich glaube, das ist immer wieder für mich diese Frage, wo hört das Individuum auf und wo fängt das Gesellschaftliche selbst oder wo fängt die Gesellschaft an? Wie weit reicht quasi die Politik und die politische Geschichte in die Familien hinein? Das hat mich schon bei meinem ersten Roman Monster wie wir beschäftigt, dieser posttotalitäre Raum, weil ich glaube auch, eine Eigenschaft des Totalitarismus der Eingriff in die privateste Privatsphäre ist. Das greift in Biografien in einer Art und Weise hinein, dass es so, dass quasi der staatliche Eingriff so allgegenwärtig ist, dass man den manchmal schon gar nicht mehr merkt. Und in der Ukraine greift das quasi bis in die Muttersprache hinein, dass du halt eben ukrainische Menschen hast, die kein Ukrainisch können, aber ukrainische Nachnamen haben, wo total klar ist, da ist irgendwann in der Biografie was passiert, mindestens in den Jahrzehnten der Sowjetunion, wo klar ist, da wurde eine Identität von außen so oft eingegrenzt, dass am Ende die Menschen auch das Russisch, was die Menschen sprechen, ist ein geschichtsloses Russisch, weil das ein russifiziertes Russisch ist. Das ist kein gewachsenes Russisch. So. Und das fällt mir immer wieder auf, weil das so ein Beispiel ist dafür, wie tief es reingeht in diese Familien.
Und ich glaube, dieses von außen eingreifen führt ja auch dazu, dass im Innen irgendwie ein Eingriff passiert, ne? Und etwas Neues entsteht. Also es geht bei dir ja nicht darum zu zeigen, zum Beispiel, der ist gut, der ist schlecht. Die Figuren sind ja alle irgendwie verletzt und widersprüchlich, dann irgendwie mal zart und dann aber auch wieder hart und liebevoll und im nächsten Moment so, dass man sie irgendwie kaum aushalten kann beim Lesen. Ja. Wie guckst du auf diese Menschen und warum ist dir genau diese Widersprüchlichkeit auch so wichtig?
Also ich guck auf meine Figuren mit großer Zuneigung, muss ich sagen. Auch wenn die hart sind zu sich selbst und zu ihren Liebsten, so sind sie trotzdem auch voller Liebe. Da gibt's eben, es gibt eben Bohdan, den Großvater, es gibt seine Tochter Nadia, die Nadia heißt Hoffnung, die Hoffnung im Namen trägt, aber die eine große Distanz zu ihren Familienmitgliedern hat, obwohl sie gleichzeitig eine sehr liebende Person ist. Dann gibt's den größenwahnsinnigen, sehr jungen Maxim, der gleichzeitig einfach ein verliebter Tölpel ist und was am Ende diese Figuren zusammenhält, ist das Gleiche, was die so aus voneinander wegbringt. Also die haben diese Abstoß, die haben diese vielleicht auch so ein vermindertes Empathievermögen, was vielleicht auch eine Folge ist dieser ständigen staatlichen Eingriffe in die Biografie dieser Geschichte, dieser Familie. Aber am Ende leben sie auch so ein bisschen füreinander. Der Großvater versucht irgendwie immer durchzuhalten, um den Enkel durchzubringen. Und am Ende kommt es immer, denke ich, das ist was, was mir viel auffällt, dass diese Kraft des menschlichen Miteinanders eigentlich schon fast so eine Art Widerstand ist, weil das ist das, was im Totalitarismus unterbunden wird. Da wird man lernt Misstrauen zueinander, man lernt Misstrauen gegen sich selbst, man lernt so ein Verhalten, dass man sich nur irgendwie, auf das man sich auf niemanden verlassen kann und so weiter. Und das, sich eben doch auf jemanden zu verlassen in größter Not, ist eigentlich eine Form des Widerstands.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal bei Maxim bleiben, weil der ist ja schon auch so eine krasse Figur. Ne? Der ist charmant und verloren und auf der Suche, total anfällig, aber auch super tief drin in so Macht, Gewalt und Abhängigkeit. Was findest du an dieser Figur explizit auch so spannend und vielleicht darüber hinaus auch an so Männlichkeit, Verführbarkeit oder das auch so sich verlieren in so einer Welt?
Also dazu muss ich erzählen, wie ich zu dieser Figur gekommen bin, glaube ich, merke ich gerade. Also es gibt ein dokumentarisches Vorbild für Maxim. Das ist ein real existierender Dealer in Kiew, dessen Geschichte mir erzählt worden ist durch seine Schwester. Ist auch kein Geheimnis, das steht auch im Buch hinten drin, das ist eine Filmemacherin, sie heißt Natalia Jefimkina und sie hat mich 2020 oder so auf die Geschichte ihres Bruders aufmerksam gemacht und hat Interviews eigentlich für ein eigenes Projekt geführt mit ihm und mit seinem sozialen Umfeld und hat ganz viel schon fotografiert und recherchiert und mir ihr Recherchematerial gegeben und hat gesagt, ich brauche eine Stimme von außen, die erkennt, was los ist, wie kann denn jemand so empathielos sich verhalten. Und dann habe ich mich so reingearbeitet in das Original sozusagen und habe mich dann natürlich auch entfernt und dann auch viel, viel dazu und auch vieles auch nicht erzählt natürlich, um auch ihn zu schützen. Und habe dann aber immer mehr beim Erzählen gemerkt, das ist ein ganz normaler Typ. Der kann auch hier in Leipzig sein Geschäft aufbauen. Der kann diese Art von sehr frühem Drogenhandel schon mit ab 14 Jahren, das passiert hier genauso. Das passiert auch in London, das passiert überall so. Aber hier ist eben Maxim in so einer Familie, die quasi diese innere Distanz zu sich selbst und zueinander hat und so auch ein gestörtes Verhältnis zur Gewalt auch pflegt. Und da dreht er, je mehr er sich selbst auch im Drogenkonsum verliert, denn er ist nicht nur Dealer, sondern er kann von seinem eigenen Stoff die Finger nicht lassen, da dreht er quasi so eine Gewaltspirale auf, die so auch so ein bisschen wie die Hunde, die am Anfang verschwinden, so erst so ganz unauffällig kommt in so komischen, toxischen Bemerkungen, die er macht. Und dann wird es eigentlich immer mehr. Also er verliert sich selber in so eine Art, vielleicht auch so einer Gewaltspirale. Und ich finde, er wird eigentlich so eine Art Täter, bleibt aber Opfer. Und das macht ihn für mich zu jemandem, den ich natürlich als Autorin seiner Geschichte, denn jetzt reden wir über die Figur und nicht über das dokumentarische Vorbild, auch irgendwie so rausziehen will. Ich will den Typen schütteln und irgendwie mit den Haaren aus dem Schlamassel, in den er sich reingearbeitet hat, eigentlich so rausziehen. Und das ist natürlich das Schöne, wenn du ein Buch schreibst, dass du das zumindest versuchen kannst.
Ich finde es auch total schön. Ich finde, das merkt man auch super. Und dadurch kriegt man auch so eine Empathie und merkt einfach, wie naja, menschlich das am Ende eben auch ist, ne? Und wie oft wir vielleicht auch zu schnell verurteilen, wenn wir irgendwen sehen oder irgendwie mitkriegen, dass jemand sowas macht, egal was es ist, ne? Wir sind ja ganz schnell darin, die Leute zu verurteilen, statt mal dahinter zu gucken und zu sehen, in welchen Konflikten befinden die sich vielleicht auch selbst. Richtig. Oder wo sind die auch liebende Menschen. Und er hat ja auch diese Seite, in der er sich dann verliebt und irgendwie ganz zart sich zeigt. Und dann sieht man ja auch ganz viel, was dieser Kern eigentlich ist.
Ja, und er hat die Fähigkeit zu träumen. So, es ist, Träume spielen in diesem Buch eine ganz große Rolle. Auch es gibt ganz viele traummärchenartige Sequenzen, auch weil es mir wichtig ist, dass man sich selbst auch eingesteht, dass man wirklich sagt, okay, ich kriege vielleicht in meinem Leben massiv was nicht hin und setze alles in den Sand oder auch das Leben setzt mich in den Sand, aber ich gebe nicht auf, davon zu träumen, dass alles gelingen wird am Ende. So.
Du hast aber noch eine Ebene neben Träumen, die uns, glaube ich, allen nah sind, ist eine Ebene, die uns auch nah ist und vielleicht nicht so schön und angenehm. Chatbots, Warnsysteme, Scans, Daten, automatisierte Hilfe, alles Dinge, die uns ja, und wir hatten es ja auch gerade schon in deinem Auszug gehört, die uns ja so eine Sicherheit versprechen. Und ich finde, als du schon allein die Seite gelesen hast, mir ging es zumindest so, da dachte ich schon wieder so, oh, man kann sich genau reinfühlen, wie man vor so einem Roboter ist. Man ist in einer Paniksituation, weil zum Beispiel der Hund weg ist und dann fragt er nach so einem Chip-Nummer so. Das ist totaler Quatsch, ja. Das heißt, die Dinge sollen uns Sicherheit versprechen und Hilfe und gleichzeitig merkt man aber, in den entscheidenden Momenten retten sie uns eben nicht. Was ist das, was dich daran oder was es für dich so spannend macht, dieser Spagat so zwischen totaler Vermessung und totaler Ohnmacht auch gleichzeitig?
Ja, weil es ein Spagat ist halt. Das, mich fasziniert genau dieser Spagat daran halt, ne? So, also ich bin gar nicht gegen digitale Kultur. Wie könnte ich? Ich lebe damit, ich arbeite damit und ich finde das auch in der Ukraine immer wieder bewundernswert, wie viel, die sind einfach mal, ich meine, so viele Länder sind viel weiter als wir. Wir sind so hinten dran, aber die Ukraine ist besonders weit. Die haben so viel, was sie möglich machen durch, also auch im Alltag, was erleichtert wird, aber was jetzt natürlich auch im Krieg hilft, wirklich eine Zusammenarbeit, eine Kommunikation zum Beispiel. Wenn in der Ukraine Bombenalarm ist, dann hast du halt die Warn-App, die dich auch dann erreicht, wenn du die Sirenen in den Straßen nicht hörst. Aber dann gehst du quasi als zweitem Schritt gehen die Leute in Telegram und schauen nach, was die örtliche Kompanie postet in dem Moment und die sagen dann, okay, das ist die und die Drohne, die zieht genau da lang. Also die Leute im Süden der Stadt können jetzt wieder in Ruhe schlafen gehen, obwohl der Alarm noch anhält. Die im Norden der Stadt bleiben bitte in den Kellern. Also die geben sehr präzise Anweisungen und solche Sachen. So, du hast also zum einen so eine Hilfe und so ein nach vorne gehen dieser Technik. Und dann hast du auf der anderen Seite diesen Hybridkrieg. Du hast quasi die digitale Welt ist quasi so umkämpft und auch so korrumpierbar durch unter anderem durch russische Störsysteme, dass wir die ganze Zeit eigentlich einer Gefahr der Falschinformation, der aktiven Störung von Programmen ausgeliefert sind. Und das ist natürlich auch Kriegsführung. Das Einzige, was dagegen hilft, sind unabhängige Server, unabhängige Netzwerke, mit denen wir und auch ganz klar, wo ganz klar auch wir uns europäisch unabhängig machen müssen, aufstellen müssen, was auch Server betrifft. So, und das fasziniert mich schon und beschäftigt mich und macht mir natürlich auch so ein bisschen Sorge. Ne?
Ja, natürlich. Und gleichzeitig, wenn wir weggehen von der Sorge, du hast ja auch mal gesagt, du wolltest einen Roman schreiben, der Hoffnung schenkt.
Und, ja, vor allem, ja.
Ja, aber das finde ich schon auch spannend, weil da ist eben auch viel, was trotzdem sehr bedrohlich und irgendwie dunkel ist und so. Mhm. Also was bedeutet deswegen Hoffnung in diesem Buch für dich und wo steckt sie genau?
Ich glaube, in diesem Buch steckt sie nicht nur im Namen einer Hauptfigur, Nadia, eben wie ich vorhin schon sagte, sondern da finden sich am Ende Menschen zusammen, ohne jetzt zu spoilern, die man nicht, wo ich selber auch beim Schreiben nicht gedacht hätte, dass sie einander so helfen würden. Irgendwann beim Schreiben folgt man auch so ein bisschen seinen eigenen Figuren und schaut, was sind diese Figuren, in welche, also man nimmt die Figuren irgendwann auch als Menschen sehr ernst und dadurch kann man sie ab einem bestimmten Punkt auch nur noch wenig lenken, weil die Figuren ihre eigenen Dynamiken entwickeln. So. Und dieses Miteinander, trotz der durch die ständige und anhaltende Bedrohung existierenden Trennung der Menschen untereinander, entsteht so ein Zusammenhalt zwischen den Menschen, auch in den Katakomben dieser Stadt zum Beispiel, aber auch unter den Freunden und Verwandten, der mich beim Schreiben selbst überrascht hat und wo ich gemerkt habe, das ist das, worauf wir uns verlassen können. Wir müssen zuhören, wir müssen einander quasi trauen, auf einer Ebene, wir müssen zuverlässige Partner sein.
Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort und ich glaube, das ist auch was hoffentlich heute hier alle mitnehmen, dass man wieder ganz offen und anders vielleicht aufeinander zugeht. Und du beschreibst es ja auch ganz gut in deinem Buch. Erst diese Kühle, auch die innere Kühle zu sich selbst und zu anderen, die Distanz und dann eben auch diese Nähe, die es, glaube ich, gerade in diesen Zeiten mehr braucht denn je. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde, es ist ein wirklich sehr gutes Buch. Ich habe es so gerne gelesen und ich kann es Ihnen nur empfehlen, mir das nachzumachen und sich dieses Buch zu holen und es zu lesen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein.
Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.